Lösungsansätze für Zahnarztpraxen zum Thema Budgetierung und zum Thema Praxisabgabe. Heute sprechen wir nochmal mit Dr. Schnieder konkret über genau diese Themen. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Dentalicious. Ich bin Alex, Dr. Schnieder, unser Gast zum Teil 2. Heute zu unserer Folge, in der es ganz gezielt um das Thema Lösungsansätze geht. Im letzten Folge haben wir viel über die Probleme gesprochen und über aktuelle Trends, wie sich der Markt in Zukunft verändern wird. Heute sprechen wir über mögliche Szenarien bzw. Ansätze, wie Praxen oder auch Labore sich aufstellen können für die Zukunft. In diesem Sinne begrüße ich nochmal unseren Gast, Dr. Schnieder. Hi.
Hallo, Herr Leuchter. Ich freue mich, hier zu sein.
Super. So, was ist denn Ihrer Meinung nach so der Punkt, wie Praxen sich auf die kommenden 1-2 Jahre, gerade jetzt zum Thema Budgetierung, KZV aufstellen können, um in diesem Bereich am geringsten Schaden vonzutragen?
Das Thema Budgetierung ist ja eins, was wir jetzt noch in der Abwicklung haben. So nach unseren Informationen und Erkenntnissen wird die Budgetierung ja im Jahr 2025 nicht fortgesetzt werden, sodass wir noch die Frage haben, was machen wir mit den Jahren, die zurückliegen, wo Praxen hohe Budgetkürzungen erlitten haben. Da haben wir die Empfehlung rausgegeben, die entsprechenden Bescheide prüfen zu lassen. Ja. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Klage, dass sie halt durch die gerichtlichen Instanzen gehen werden, um die jeweiligen Umsetzungen auch zu überprüfen, die Rechtmäßigkeit zur Überprüfung. Der Hauptansatz ist hier, dass gegen das Differenzierungsgebot verstoßen worden ist. Die Rechtsprechung sagt, die KZV haben das Gebot der Honorarverteilungsgerechtigkeit zu beachten. Und danach kann man eben nicht jede Praxis im Grunde gleichschalten und gleichermaßen budgetieren, sondern es muss differenziert betrachtet werden. Ja. Das Zweite ist, dass wir das Thema der Abrechnung insgesamt weiterhin permanent auf dem Schirm haben. Und hier benenne ich als erstes mal das Thema der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Mhm. Ein gesetzlicher Prüfauftrag an die Prüfungsstellen, die bei den KZV angesiedelt sind, die in der Regel paritätisch besetzt sind, sowohl die gesetzlichen Krankenkassen als auch die Zahnärzte sind dort vertreten und die haben die Aufgabe, eben die Abrechnung der Zahnärzte auf Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Das ist für per se auch alles längst, durchgestanden, in Ordnung, auch rechtlich in Ordnung so, aber die betroffenen Praxen sind eben häufig auf diese Verfahren nicht vorbereitet. Da kommt der Prüfantrag, aktuell haben wir das Jahr 2024, der kommt jetzt zurückliegend für das Jahr 2022 oder für 2023. Da werden Regresse festgesetzt und dann kann man sich ja ausrechnen, wenn ich einen Regress bekomme für das Jahr 22, dass im Jahr 23 und 24, ist fast abgelaufen, der gleiche Regress nachgeschaltet wird. Das heißt, es schaukeln sich zum Teil sehr hohe Regresssummen auf. Und diese Wirtschaftlichkeitsprüfungen haben eine negative psychologische Wirkung auf die betroffenen Praxen. Sie dann beginnen sofort mit einer Umstellung ihrer Behandlungstätigkeit oder aber sind völlig frustriert und, kommen in ihrem täglichen Behandlungsleben nicht mehr so richtig klar. Diese Wirkung ist tatsächlich da. Man muss sich das auch mal vorstellen, dass diese Prüfungseinrichtung auch nachher in der zweiten Instanz beim Beschwerdeausschuss auch sehr vom Setting her sehr ungerecht besetzt sind. Da sitzen 4 Zahnärzte, 4 Kassenvertreter, da oben noch der Vorsitzende, die KZV-Vertreter und hier, wo ich sitze, der arme Zahnarzt, die Zahnärzte mit der Karteikarte.
Es ist tatsächlich spannend, dass Sie das sagen, weil es war mir zum Beispiel nie so bewusst, wie psychologisch, ich sage jetzt mal, was das für einen Hintergrund hat, weil das, was ich beobachte bei vielen, teils doch sehr erfolgreichen Zahnärzten, ist es, wie soll ich sagen? Also dasselbe beobachtet man auch Laboren oder bei Laborbesitzern. Es ist so eine gewisse, war ja auch so ein Grund, warum wir den Podcast ins Leben gerufen haben. Wir sagen, okay, warum sind denn alle so schlecht drauf? Warum, was ist denn so anders als? Also, weil mir war das immer, ich will fast sagen, zuwider, in einem Beruf zu arbeiten, in dem ich nicht gerne arbeite. Ne? Also in dem ich ununterbrochen am Limit irgendwie sage, oh nee. Ne, also heute schaffst du es noch, aber mal gucken, ob morgen, ja. So, und ich hatte in einer Podcast-Folge auch mal erwähnt, ich hatte einen Kunde, der hat gerade eine Praxis übernommen gehabt, vor anderthalb Jahre vorher, und hat schon beim Mittagessen zu mir gesagt, das schaffe ich nicht mehr in die nächsten 30 Jahre. Also ich muss gucken, dass ich mit 50 durch bin, sonst ist Ende.
Das ist das Thema. Also die Katze vor Westfalen-Lippe sagt, der Vertragszahnarzt ist zu 50% seiner Tätigkeit mit Administration beschäftigt. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde sagen, ein Drittel könnte auch passen.
Ja.
Dazu kommt nochmal die gesetzlichen Anforderungen. Mhm. Nehmen wir mal die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO.
Ja.
Wo man sich denkt, der Patient kann nicht mehr mit Namen aufgerufen werden im Sprechzimmer. Frau Müller, kommen Sie bitte. Ja. Das wäre schon ein Verstoß, weil Frau Müller, der Name dürfte gar nicht fallen. Da kann ich allen nur mal empfehlen, mal in der Hausarztpraxis am Montagmorgen zu gehen und sich auf die Treppe zu stellen und dann den großen Ruf zu hören, Frau Meier, Ihr Hämorrhoidenrezept ist fertig, Sie können es abholen. Es ist Praxis.
Ja.
Man lässt es also in der Praxis. So, dazu kommt noch das Thema dann der Regresse. Und das macht dann so nach dem Braten, wie man so schön sagt, richtig fett. Dann hat man überhaupt keine Lust mehr, den Beruf auszuüben. Übrigens bei jungen Menschen, bei jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten ist das einer der Hauptgründe, warum man sich weniger in die Freiberuflichkeit traut. Dann doch lieber in das Anstellungsverhältnis und sagen von 9 bis 15 Uhr, danach fahre ich nach Hause und habe das mit all dem nichts zu tun. Oder weniger zu tun zumindest. Mhm. Und das darf ja eigentlich so nicht sein. Im Gegenteil. Wir müssen einen Motor haben für die entsprechende Freiberuflichkeit. Diese Regresse, und das muss man auch lernen als junger Zahnarzt, denen muss man professionell begegnen. Mhm. Auf der einen Seite gilt das Hauptaugenmerk auf die Regressabwehr.
Ja.
Das Darstellen von Praxisbesonderheiten. Das Darstellen von Besonderheiten der Praxis, wo ich anders bin als die Vergleichspraxis. Mhm. Das zweite ist, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, und da brauche ich in der Regel bei größeren drohenden Regressen, brauche ich immer einen an meiner Seite.
Mhm.
Das kann ein Kollege sein, idealerweise aber auch jemand, der sich damit richtig gut auskennt, also ein Fachanwalt möglicherweise. Mhm. Wenn das Verfahren abgeschlossen ist, es muss irgendwann abgeschlossen werden, weil eine permanente Unwirtschaftlichkeit kann auch zum Verlust der Zulassung führen eines Zahnarztes. Also man muss irgendwann raus aus diesem Verfahren, weil man dann als nicht belehrbar gilt. Ne? So mal ganz grob zusammengefasst. Und das Zweite ist, und das ist mir ganz wichtig als Strategieberater der Praxen, dass ich danach die Praxis nehme und dieses Prüfverfahren zum Anlass nehme, mal reinzuschauen, wie läuft denn eigentlich deine KZV-Abrechnung? Und ich darf mal verraten, dass ich meistens durch eine entsprechende Umschichtung oder Veränderung der Abrechnungssystematik, der Behandlungssystematik, es in der Regel schaffe, die Honorarregresssituation zu bereinigen.
Mhm.
Meist sogar zu verbessern.
Ja.
Da werden Potenziale liegen gelassen. Es gibt da Toleranzbereiche, die man ausschöpfen darf, die aber nicht genutzt werden. Das Schlimmste, was man in den Praxen häufig machen, ist am Quartalsende gucken, bei der Einzelposition, wo bin ich drüber, über 100%, der Rest wird weggestrichen.
Mhm.
Das darf nicht sein. Das wäre wirtschaftlicher Nonsens.
Ja.
Entweder habe ich die Patienten auch mit der entsprechenden Behandlungsnotwendigkeit oder ich habe sie nicht. Und wenn ich sie habe, dokumentiere ich das ordentlich und säuberlich und habe dann auch eine Chance, mein Honorar zu behalten.
Mhm.
Also dieser Zweiklang ist mir wichtig.
Ja.
Verteidigung und Mitwirkung in dem Verfahren.
Mhm.
Und das Zweite ist, dass daraus lernen und die Praxis entsprechend umstellen. Und unterm Strich am Ende sieht es meistens besser aus als vorher.
Mhm.
Das ist meine Erfahrung nach gefühlten 150 Jahren Tätigkeit in diesem Bereich.
Ja, aber es ist ja wichtig, das zu wissen. Gerade wenn man sagt, okay, da gibt's ein Ding, das ist das, was mir am meisten Angst macht, ne? Nämlich genau diese Regresse, ja, als junger Zahnarzt und zu wissen, okay, da kann ich mir eine gewisse Expertise einkaufen, ja, die mich da im Endeffekt sauber durchleitet. Und ich meine, wir leben in einer Welt, in der Veränderung nicht nur zur Tagesordnung gehört, sondern die dominiert uns. Und das, was die Kompetenz, die am meisten heute meiner Meinung nach als Unternehmer, Zahnarzt, als Praxisgründer notwendig ist, ist Veränderungskompetenz. Also wie reagiere ich auf Veränderungen? Ja, und nicht wie, sondern wie schnell kann ich mit diesen Veränderungen umgehen? Weil die Welt um uns rum wird sich nicht verändern. Also wird sich nicht uns anpassen, sondern wir nur der Welt, ja, dem Markt. Und das ist genau der Hintergrund. Und ich glaube, wenn man das mal akzeptiert hat, dass man sagt, okay, ein Teil meines Arbeitsalltags ist einfach, Veränderungen zu analysieren und Veränderungen auf die Schliche zu kommen oder ich sage jetzt mal strategisch entgegenzuwirken und zu sagen, okay, das gehört halt jetzt zu meinem Tag dazu, dann ist das auch definitiv, ja, ich würde sagen, eins der wichtigsten.
Lassen Sie mich mal versuchen, diesen sehr richtigen Ansatz mal zu konkretisieren, und zwar mit dem Thema Personal.
Ja.
Diese Personalproblematik haben wir alle, Anwälte, Labore, Praxen, alle haben dieses Personalthema. Ja. Jetzt daraus den Schluss zu ziehen, es gibt nicht die genügenden, richtigen, guten Arbeitnehmer für mich, Mitarbeiter für mich, ist falsch. Es gibt sie. Sie sind möglicherweise jetzt woanders.
Genau.
Und auch in der Zahl nicht mehr so häufig, wie wir sie früher hatten. Und man muss als Praxis und Labor den Grundsatz verinnerlichen, dass man sagt, die Mitarbeitenden bewerben sich nicht mehr bei mir. Ich als Labor bewerbe mich am Markt um die Mitarbeitenden. Das heißt, ich stelle mich so auf, dass ich ein attraktiver Arbeitgeber bin, wie so ein V, der sich aufbläst, um die einzufangen, die unterwegs sind. Und dann habe ich ja die Auswahl, möglicherweise dort zu schauen, dass ich dann auch die richtigen Mitarbeitenden finde. Das hat sich komplett verwandelt. Warum ist das so? Und daran kann man sich doch anpassen.
Ja. Und das ist ja genau das, was wir im Endeffekt auch sagen und machen und sagen, okay, du kannst heute nicht mehr mit deinem Kellerlabor, damit meine Frau und ich, wir haben eine Folge darüber, meine Frau sagt, du kannst mit den kleinsten Mitteln eine Praxis aufwerten und wenn es nur mal eine Wand neu streichen ist und ein paar Blumen hinstellen oder sonst was, aber wenn ich in manche Praxen reingehe, ja, also das sind nicht nur immer Zahnarztpraxen, das sind normale internistische Praxen oder sowas, wo ich mir denke, teilweise Privatpraxen, dann denke ich mir, boah, es ist doch kein Wunder, dass ihr keine Mitarbeiter findet, weil hier wollte ich auch nicht arbeiten. Ja, hier komme ich schon, hier gehe ich auch nur hin, weil ich es muss, ne, weil ich zum Arzt muss. Aber hier noch zu arbeiten und dann die Stimmung noch und etc. Da wurde seit 20 Jahren nichts gemacht. Da sind, ich sag, man muss als Arbeitgeber heute genauso was bieten, wenn man auch was fordert. Wenn man will immer A-Performer haben und selbst ist man aber nur ein C-Arbeitgeber, ja. Und das ist ein riesengroßes Problem in meinen Augen.
Oder? Das sind die äußerlichen Faktoren, die völlig richtig sind. Ich komme in unheimlich viele Praxen in Deutschland und habe deswegen auch sofort einen ersten Eindruck.
Ja.
In der überwiegenden Zahl der Praxen habe ich den Eindruck, dass vorne am Empfang jemand sitzt, der von der Patientenabwehr ist.
Ja,
Kopf nach unten, Hand nach oben, nach dem Motto Chipkarte. Und dann einreihen und setzen sich hin, die werden aufgerufen.
Genau.
Das ist also, und der andere Fall ist der, dass aber auch bei den Zahnärzten selber im Kopf noch nicht im Grunde vorhanden ist, dass ich der Chef, die Chefin des Ladens bin. Und ich hatte den Auftrag einer Praxis in Norddeutschland, die rief mich an und sagte, Herr Dr. Schnieder, ich verliere permanent meine Mitarbeitenden. Ich habe, sie ist ja schon 8 meine Helferin und wieder neue eingestellt und wieder neu eingestellt. Ich brauchte nur 5 Minuten, mich da ins Wartezimmer zu setzen, um festzustellen, woran das liegt. An der Chefin selber, am Chef selber. Der Fisch stinkt bekanntlich am Kopf.
Logisch, klar.
Und warum war das so? Weil sie einen Anspruch formuliert hatte an sich selber, was die fachliche Umsetzung in der Arbeit betrifft, den sie übertragen an ihre Mitarbeitenden. Das geht aber nicht 1:1. Da habe ich ganz unterschiedliche Charakteren. Und deswegen knallte es, an jeder Ecke knallte es immer. Da waren es sauber genug, das war nicht richtig genug. Es konnte ihr keiner recht machen. Dann funktioniert das auch nicht. Ja. Also muss ich auch anfangen, mich selber auf den Prüfstand zu stellen. Selbstreflexion ist das Stichwort. Ja. Also diese Dinge verändern sich.
Definitiv.
Und machen es aber andererseits wieder hochspannend für diejenigen, die das erkannt haben. Und da wir ja in der letzten Folge schon festgestellt haben, dass es nicht die Schwierigkeit sein wird, genügend Patienten zu finden. Also eine Praxis in Deutschland, die nicht genügend Patienten hat, die mag sich bitte melden. Also das könnte man mit wenigen Handgriffen oder weniger sehr schnell verändern. Wir haben ja eher das Thema, dass wir die Steuerung der Patientenströme vor uns haben. Ja. Aber auch hochspannendes Thema, was man sicherlich auch da vertiefen kann.
Dann können wir nämlich auch den Absprung zu unserer letzten Frage. Wir haben zum Beispiel beobachtet, dass viele Zahnarztpraxen, die ihre Praxis in den nächsten 3 bis 5 Jahren abgeben wollen, nicht mehr investieren. Also mit dem Hintergrund zu sagen, ja gut, das kriege ich ja nie wieder raus, zahlt mir ja keiner. Ja, auch Thema optische Aufschönung, ja, technische Aufschönung oder einfach auch ein Team, in dem die Mitarbeiter nicht alle halb Jahr wechseln, ja, sondern man hat ein gewisses Stammteam, ja, das schon lange da ist. Wir haben wirklich ein Problem darin gesehen, sagen, okay, du kannst nicht verlangen, keine Ahnung, den Preis für eine 1-Millionen Praxis, ja, und hast aber nur eine 250.000 Euro Praxis da stehen, ja. Das funktioniert einfach nicht. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Findet volle Bestätigung. Ich sag meinen Mandanten, die Braut muss geschmückt sein zum Verkauf. Und das nicht erst eine Woche vorher, sondern bitte Jahre vorher.
Ja.
Sie muss permanent auf einem sehr ordentlichen, modernen Niveau gehalten werden, weil erst dann kann ich auch entsprechend das an Preis erzielen, was ich mir vorstelle.
Ja.
Wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal eine Zeit lang eine Gebietssperrungssystematik, wo also die Planungsbereiche für Zahnärzte gesperrt waren, wenn eine Überversorgung da war. Das, was wir in der Humanmedizin haben, dass wir dort 90% der Planungsbereiche gesperrt haben wegen Überversorgung, hat natürlich eine Wert Festsetzung bewirkt. Das heißt, im gesperrten Bereich werde ich jede Praxis los.
Ja.
Den letzten Mülleimer kann ich verkaufen. Das geht, weil ich ja den Sitz habe. Das haben wir in der Zahnheilkunde nicht. Mhm. Hier ist ein freier Markt. Der Praxismarkt ist nicht reguliert in dem Sinne.
Ja.
Jeder, der eine Zulassung haben will, bekommt sie auch.
Mhm.
So, mit der Folge, dass man gedacht hat, oh je, das führt ja zum großen Werteverfall bei den Praxen. Ist aber nur bei den Praxen eingetreten, die nicht marktgerecht mehr waren. Die nicht investiert haben.
Ja.
Und da kommt ein schönes Beispiel mir in den Sinn von zwei Zahnärzten, die über viele, viele Jahre nebeneinander ihre Praxen geführt haben, als Einzelpraxen. Die hatten Assistenten, angestellten Zahnarzt, haben viele Jahre gearbeitet und die sich aber so gegen Ende ihrer 50er Jahre kennengelernt haben, sich zusammengeschlossen haben zu einer Gemeinschaftspraxis, einen Standort, den hat man aufgegeben, hat einen Standort gemacht, den hat man komplett durchrenoviert, modernisiert, digitalisiert.
Ja.
Und plötzlich kommen Assistenten und sagen, kann ich hier meine Vorbereitungszeit machen? Und das ist genauso passiert.
Ja.
Zwei Assistenten sind in der Praxis dort tätig als Ausbildungsassistenten. Einer von denen wird jetzt den anderen, der jetzt in Ruhestand gehen wird, übernehmen den Sitz.
Mhm.
So kann es gehen. So muss es gehen.
Mhm.
Ne? Also das ist die permanente Aufforderung, am Markt modern zu bleiben. Das hört nicht mit der Altersgrenze auf.
Und das ist spannend. Ich habe einen Freund, der ist Neurologe in Mannheim, Privatdozent für Neurologie. Und der ist auch aus der Klinik raus, ich glaube auch mit 50 oder kurz vor der 50. Und die haben sich dann in Mannheim zu einem relativ großen, also ich glaube es sind 10 oder 12 Behandler. Jeder hat im Endeffekt seine eigene Praxis drin, aber das Gesamtkonzept wird einfach gemanagt, ja. Und die haben genau dasselbe Thema im Endeffekt. Die sind im Endeffekt alleine.
Mhm.
Jeder hat seine 1-2 Helferin, die die Etage managen, ja. Und jeder hat in seiner Etage seine Praxis. Es ist alles von A bis Z ist da alles drin. Diverse Orthopäden, Neurologen,
ja.
Fachärzte für Lungen, alles wirklich, was der Frauenärzte, Urologe, also alles gegeben. Und die sagen auch, das läuft, es funktioniert. Ne? Also die sagen, sind auch so und das sind alles im Endeffekt, sind viele Profs oder auch Privatdozenten, die dann gesagt haben, okay, jetzt reicht es mit der Klinikzeit, ne? Und haben dann da ein privates Ärztehaus gemacht. Finde ich auch hochspannend, ja. Ein tolles Konzept, ne? Und das ist auch etwas, wo ich glaube, das wird in der Zukunft auch in der Zahnmedizin, ne, das ist ja im Endeffekt ist ja ein MVZ, würde ich ja mal sagen.
Ja.
Ne, vom Prinzip her, ne? Die haben aber trotzdem noch ihre eigenständige Tätigkeit und die haben auch immer wieder mal dann einen Jungen, der nachrückt. Ne?
Wir können das im Grunde den Bogen jetzt mal schlagen von den Praxisabgebern, wo wir sagen, die Braut muss permanent geschmückt bleiben.
Ja.
Bis hin zu der Überlegung, dass sich nach hinten heraus die Lebensarbeitszeit verlängern kann für diejenigen, die noch Lust am Beruf haben.
Ja.
Ich stelle das immer wieder in den Gesprächen fest. Die ältere Zahnarztgeneration hat ja die Lust am Behandeln nicht verloren.
Genau.
Sie hat überwiegend die Lust am Verwalten verloren.
Mhm.
Will das nicht mehr. Und deswegen gehen bei Praxisübertragung auch viele der Abgeber noch eine Zeit lang ins Angestelltenverhältnis und arbeiten da reduziert weiter. Wunderbares Konzept, gar keine Frage. Oder wir hatten in der letzten Folge auch schon diskutiert, die Praxis noch als Verrentungsmodell zu sehen, als Einnahmequelle neben der möglicherweise nicht ganz so doll ausgefallenen Rente vom Versorgungswerk.
Mhm.
Die sind ja nicht so hoch ausgefallen, wie man es mal gedacht hat. Die Praxis als großer Block der Altersversorgung, wie uns bei Praxisgründung ja viele haben versucht, weiszumachen, dass das ein sicherer Block ist, ist nicht mehr sicher, weil die Verkäuflichkeit ja in Frage steht. Durch das Fortführungsmodell ich aber noch eine Einnahmequelle behalte und meine große Erfahrung als Zahnarzt an die junge Generation ja auch weitergeben kann, die auch oft danach lechzt und sagt, ich hätte gerne noch einen zahnärztlichen Mentor an meiner Seite, der mir eben diese Widrigkeiten der Freiberuflichkeit in diesem Haifischbecken auch mal so ein bisschen erläutert.
Mhm. Wobei es auch oft schief geht, ne? Also man sieht so und so, ne? Also
die Alten müssen loslassen können.
Genau, und das ist, glaube ich, es ist wieder ein Kommunikationsthema, ne? Das ist wieder verstehen und verstanden werden. Ne? Die Jungen haben ihr Ding, die Alten haben ihr Ding. Ne? Beide haben was für sich und das wieder so ein bisschen die Diversität auch anzuerkennen und zu sagen, okay, aber das ist reine Haltung, würde ich behaupten. Das ist ein Haltungsthema. Ja? Das hat wenig was mit einer besonderen Fachkompetenz zu tun. Es ist einfach so, okay, ich bin auch mal offen und gebe jemand anderem die Bereitschaft, egal ob er jünger oder älter ist, mir jetzt zu sagen, wie es anders geht. Man muss ja nicht einverstanden sein, aber man muss es zumindest mal verstehen. Ja.
Völlig richtig. Und wenn wir dann sagen, okay, jetzt beleuchten wir mal die Generation der Übernahmefähigen, das heißt der jungen Zahnärzte-Generation. Ja. Da stellt sich als erstes ja die Frage, bin ich eher der Typ Angestellter oder bin ich eher der Typ Freiberufler?
Ja.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Das eine heißt, auf der einen Seite begrenzte Einnahmesituation, Abhängigkeit von den Weisungen meines Arbeitgebers, bei Zahnärzten nicht in fachlicher Hinsicht, da ist jeder weisungsfrei, auch der Angestellte, aber doch in der Hinsicht Urlaubnehmung, Einsatzplan und all diesen netten Dingen der Praxissteuerung bin ich ja Angestellter, also abhängig von den Weisungen. Auf der anderen Seite die Freiberuflichkeit, was eine große Freiheit bedeutet, andererseits aber auch wieder Verantwortung und auch Risiko bedeuten kann. Und welcher Typ bin ich?
Ja.
Das wissen eben viele nicht genau einzeln. Und da kann man, da habe ich dann in dem Buch auch eine Checkliste mal gemacht. Mach dir doch nimm ein weißes Blatt Papier, mach einen Strich drauf, schreib auf, was für dich dafür und dagegen spricht. Sprech mit deinen engsten Freunden, sprech mit deinen engsten Verwandten. Wie schätzen die dich ein, damit du so ein Überblickbild bekommst? Und dann gibt es keine Perfektion. Also der Selbstständigen, die Anforderungen an einen Selbstständigen sind nicht so streng, dass man sagen kann, na ja, ich habe auch ein Sicherungsgefühl oder ich habe ein hohes Gefühl, ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das kann man auch abbilden als Selbstständiger.
Ja.
Da gibt es Mischformen,
ja, logisch,
Teilselbstständigkeit.
Klar.
Und wenn ich mich dann entschieden habe, idealerweise aus meinem Blickwinkel heraus, für eine Selbstständigkeit am Ende irgendwann mal, vielleicht vorgeschaltet, eine Anstellung, aber irgendwann mal selbstständig, dann die Frage, allein oder mit anderen Kollegen und Kolleginnen. Und dann kommt die Form, welche Form kann das sein? Ich bin jetzt über 30 Jahre selbstständiger Anwalt. Ich war ja in den ersten Berufsjahren Justiziar der KZV Westfalen-Lippe und habe danach 30 freiberufliche Jahre erlebt. Ich war immer sehr dankbar und froh, dass ich in den Urlaub fahren konnte und keine Gedanken mehr an meine Kanzlei hatte, weil da immer Kollegen da waren. Es wurde immer einer, also es gab immer eine Besetzung. Es gab immer Entscheider, die dann entscheiden konnten, wenn was nötig wurde. Ich habe das also immer als Freiheit empfunden. Natürlich auch durch dunklere Zeiten, durch Streitigkeiten mal hier und dort, auch durch Trennungen. Wir haben auch 2 Trennungen mal erlebt.
Ja.
Das gehört aber auch dazu.
Genau, das sehe ich genau.
Das gehört auch dazu zum Reifwerden in diesem Beruf. Ansonsten, wie gesagt, am Ende steht die Freiheit und auch eine wirtschaftliche Freiheit in der Regel, die das Angestellten-Dasein bei Weitem übertrifft, was auch schön ist und auch einem viele, viele Möglichkeiten bietet. Also vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, das ist der erste Schritt für die Entscheidung. Diese Phasen der Entscheidungsfindung kann man schon im Angestelltenverhältnis oder in der Assistentenzeit ausprobieren. Da lernt man ja, wie die Praxen so funktionieren, um dann zu sagen, okay, ich mache noch 1-2 Jahre Anstellung und dann meine eigene Praxis oder in Kooperation mit anderen.
Richtig. Es ist einfach von dem, was will ich vom Leben. Ne? Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwo in einem Vortrag gehört, du kannst nicht mit einer 3-4-Tage-Woche oder mit 8 Stunden am Tag, wirst du nicht reich, ja, oder erfolgreich, ja, es funktioniert einfach nicht, ja, es gehört gerade in den ersten Jahren dazu, dass man rödelt, dass man macht, dass man tut, dass man, denn man macht ja, man will überdurchschnittliche Ergebnisse, also muss man auch überdurchschnittliches leisten. Nicht immer nur in Zeit, aber auch in Intensität, in Wirkung pro Stunde. Ja, darum geht's ja. Und diese Wirkung pro Stunde kriege ich eben nur auf die Kette, wenn ich mich auch weiterbilde, wenn ich selbst wachse. Ne? Wir hatten es auch in einer anderen Folge, da ging es auch, ne, wann entsteht denn Wachstum? Ne? Weil wir sagen, okay, es gibt so viele Seminare und Coachings und Beratungen, die sind eigentlich für einen Arsch, ne? Kann man sagen, ja, weil sie einfach von Menschen durchgeführt werden, die selbst keine Erfahrung haben, ja, und wenn sie Erfahrung haben, dann basieren vielleicht nur auf Fachwissen aus Büchern und selbst nie. Ich finde es immer schwierig, wenn Führungscoachings stattfinden, die selbst vielleicht nur 1, 2 oder 3 Mitarbeiter haben, ja, und wollen dann einer 20-Mann-Praxis erklären, wie Führung funktioniert, wo ich sage, die haben ihren Laden selbst oft nicht richtig im Griff. Das finde ich ein Hochspiel. Da frage ich mich immer. Und ich sage, Wachstum entsteht nur durch emotionales Lernen. Und das ist genau das, was Sie sagen. Diese Krise, die Trennung, ne, oder auch mal der Rückschlag, ne, das sind Emotionen, die muss man einfach mal erlebt haben, um überhaupt ein Learning zu haben, ne?
Mir kommt gerade ich begleite gerade eine junge Zahnärztin im Raum Frankfurt in die Niederlassung hinein. Sie ist Mutter von 2 Kindern, von 2 kleinen Kindern. Ihr Mann hat auch einen sehr anstrengenden Beruf, wo er längere Tage auch unterwegs ist. Und sie macht gerade eine Praxisgründung. Und zwar nicht halbtags, nicht vierteltags, sondern komplett voll. Das ist natürlich ein riesen Stress und Aufwand, aber sie hat einige Jahre als Angestellte hinter sich gebracht und sagt, am Ende des Tages möchte ich meine eigene Praxis haben und investiert dort alles an Kraft und Zeit in diesen Weg hinein. Und ich zitiere jetzt mal hier Frau Nathalie Hülsmann-Petri, eine Zahnärztin aus Neuss, die dort auch im Interview unserer Partnerin war. Witzig ist eigentlich, dass ich ursprünglich mal gedacht habe, erstens, niemals eine Neugründung und zweitens, niemals alleine. Und genau das habe ich gemacht. Die ist mega erfolgreich und mega zufrieden. Ja. Also ich will damit nur sagen, das Feld der Möglichkeiten ist breit. Und ich stelle immer wieder fest, dass gerade in der jungen Zahnärzteschaft die Formen der Möglichkeiten nicht bekannt sind. Manche glauben immer noch, sie müssen an dem Ort, wo die Praxis ist, die ich übernehme. Und wir haben gerade in der ländlichen Struktur sehr viele umsatzträchtige, gewinnträchtige, gute Praxen, die keinen Nachfolger finden. Die glauben, ich müsse in Püppeldorf wohnen. Muss man nicht. Die Residenzpflicht ist abgeschafft, die gibt's nicht mehr. Das heißt, ich kann in Frankfurt, ich kann in Münster, ich kann in Osnabrück, da kann ich leben, wo die Praxis ist woanders. Wenn ich Notdienst habe, muss ich vor Ort sein oder erreichbar sein. Aber das ist alles. Ansonsten können wir alle möglichen Spielformen durchziehen. Und wir haben einen Grundsatz bei uns in der Kanzlei, geht nicht, gibt's nicht mehr. Ja. Wir müssen einen Weg gangbar machen. Was nicht geht, muss gangbar gemacht
ist so,
werden.
Ne? Es ist nie davon abhängig. Ich sag jetzt mal, Hindernisse sind ja da, um gelöst zu werden.
Ja,
und das ist einfach, ich glaube, manche Menschen sind müde, Entscheidungen zu treffen, müde, gegen das System zu kämpfen. Und deswegen mein Appell eigentlich an alle zu sagen, okay, lebt mit der Veränderung, nehmt die Veränderung an und lernt diese Veränderungskompetenz. Dieses andere beschreiben es ja VUCA-Welt, ja. Ist ja so der Fachausdruck, den vielleicht kann man gerne mal googeln, aber es geht darum, die Veränderungskompetenz wird zukünftig maßgeblich entscheidend sein, wie wir mit diesen Dingen umgehen, und dann werden diese, wenn wir uns das zu eigen machen und sagen, okay, die Welt ist so und wir können sie nicht ändern, aber wir können die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ändern, das ist, wie wir vorhin gesagt haben, es ist der Schlüssel, wie, mit welcher Haltung gehe ich da rein, ne? Gehe ich da rein und sage, hier, geil, macht Bock, ja? Oder sehe ich immer nur dieser ganze Käse, will ich nicht, habe ich nicht, ne? Wenn ich sehe, wie viele Freunde die Mediziner sind, da sind einige dabei, die einfach über ihren Beruf schimpfen, ja? Wo ich sage, okay, ich sehe das auch im Unternehmertum, klar, aber ich finde, bei den Ärzten ist es oft, ja, muss man ganz ehrlich sagen, oft sind es immer wieder dieselben Themen, ne? Also.
Danke, Herr Leuchter, für den Hinweis. Da kommen mir zwei Punkte in den Sinn. Ich halte ja nun in der Republik sehr viele Vorträge und Workshops und erlebe es immer wieder, dass in den Vorgesprächen oder in der Vorphase des Vortrags die Zahnärzte, die Laborinhaber zusammenstehen. Und wenn sie das Ohr da mal so ein bisschen reinhalten, dann kommt da eben dieses Klagen dabei raus. Dann ist Jammern, dieses Fluchen, diese Unmöglichkeit des Gesetzgebers, der KZV, der ist, also man hat eine lange Palette derer, die man im Grunde genommen abmeiert. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da sind junge Zahnärzte, Studenten, Assistenten, die wollen mal was hören und die hören das. Ja. Die haben doch keine Lust mehr auf diesen Beruf. Die sind doch abgeschreckt. Ich kehre das um und sage, wir, Laborinhaber, Praxisinhaber, müssen Botschafter unseres Berufs werden.
Genau.
Wir müssen nach außen gehen und sagen, hey Leute, wir haben so viele Privilegien und so viele Freiheiten auch, trotz aller Regulierung, die andere gar nicht haben. Jetzt mache ich das mal an der Zahnheilkunde fest. Wir haben alleine nur in der Zahnheilkunde das große Privileg, dass wir auf zwei Leistungsbereiche, bei Kassenpatienten, die ja immer 90% der Patienten abdecken, von 100 sind also 90 Kassenpatienten, 10 privat, diese 90% haben wir zwei Leistungsbereiche, wo wir Privatleistungen auf die Kassenleistung drauflegen dürfen. Auf ZE, auf Füllungstherapie und auf Zahnersatz. Kann ich als Behandler privat drauflegen. Das führt dazu, dass erfolgreiche Praxen bei der Quote 90-10, also 90% Kassenpatienten, 10% Privatpatienten, Privatleistungsanteile haben von 40-50% ihrer Leistung. Das gibt es in keiner anderen Facharztgruppe.
Ja.
Alle anderen dürfen nur Kasse oder nur privat. Und das nur privat bei Kassenpatienten ist für die meisten Ärzte unmöglich. Kein Hausarzt schafft es, seinen Kassenpatienten zum Privatpatienten zu machen. Wenn er Glück hat, igelt er ein bisschen, aber das ist auch alles.
Ja.
Das haben wir in der Zahnheilkunde. Das ist ein Riesenprivileg, was eigentlich den wirtschaftlichen Erfolg jeder Praxis sichert. Und das sollte man mal so sich verinnerlichen, wenn man immer wieder so richtig schlecht drauf ist und über alles flucht.
Ja.
Diese Regresssituation, die kann ich beherrschen. Ich habe es ja dargestellt.
Ja.
Verteidigen, umstellen und Erfolg rausmachen.
Einfach nur die Haltung, wie das steht zu dem Thema. Ne?
Und deswegen ist das Thema der wirtschaftlichen Problematik, die Verwaltung können wir nicht wegdiskutieren, die ist da, ja, tatsächlich. Da muss der Gesetzgeber dran, das muss sich verändern, das muss leichter werden, ja, keine Frage. Aber die innere Haltung, den inneren Erfolg, wenn ich den Job machen will, und jetzt kommt ein Satz, den sagt einer mit 30 Jahren Berufserfahrung, was ich mit Herzblut mache, wird immer erfolgreich sein.
Ja.
Immer.
Ja.
Umgekehrt, ich habe auch schon Mandanten vor mir sitzen gehabt, die gesagt haben, Herr Schnieder, dritte Zahnarztgeneration, wir sind eine lange Generation, mein Vater ist jetzt gestorben, ich höre morgen mit dem Job auf. Ich habe es eigentlich nie gerne gemacht. Also der falsche Mann, die falsche Frau im falschen Job. Raus da, mach was anderes.
Ja, aber da muss man auch Courage haben.
Ich frage nach dem Hobby, was machen Sie sonst noch so? Ja, ich habe mit Pferden viel zu tun. Ich sage, machen Sie Pferde.
Ja.
Weil das ist, können Sie, das machen Sie mit Herzblut und Sie werden sehr schnell erfolgreich sein.
Ja.
Klar. Können wir so ein bisschen predigen vor.
Ja, ne,
also, ja, aber wir merken schon, dass wir können doch stundenlang weiterdenken. Ja. Wir kommen von einem Stock auf andere.
Es bleibt mega spannend. Es bleibt mega spannend. Letzte Folge, die wir führen.
Nein, wir werden noch einmal ansetzen, sicherlich, ja, für ein paar Monate später.
Genau.
Auf jeden Fall, es macht große Freude.
Ja, schön. Also ich bedanke mich auf jeden Fall super, super herzlich für dieses mega Interview. Ne? Ich glaube, wir hatten viele spannende Punkte jetzt in unseren zwei Folgen. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr Informationen zu den Themen braucht, die wir heute besprochen haben, nehmt mit uns Kontakt auf, nehmt mit dem Dr. Schnieder Kontakt auf. Wir verlinken alles unten in den Shownotes. Ganz wichtig, wenn ihr Leute habt, die das Thema auch spannend finden oder wo ihr sagt, die müssten das mal hören, leitet die Folge weiter, teilt uns, aktiviert die Glocke, damit ihr auch erinnert werdet, wenn die nächste Folge kommt. Wir werden uns weiterhin sehr viel Mühe geben, coolen Content für euch zu kreieren. Wenn ihr spezielle Themen habt, die jetzt nochmal auf unser Thema heute eingehen, dann schreibt uns. Wir können es gerne auch im nächsten Podcast vielleicht sogar dann ansprechen, ne? Oder mögliche Lösungsansätze. Ne? Wir sind auf jeden Fall, oder ich bin gespannt, wie die nächste Folge wird, die wir zusammen drehen. Ansonsten sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in Worms bei uns hier und auch, dass es so spontan geklappt hat. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten spannenden Austausch.
Vielen Dank. Hat auch Spaß gemacht.